Hast du eigentlich schon meinen neuen Sattel gesehen?
Du bist Sattelträger, das ist mir allerdings völlig neu, ja.
An meinem Fahrrad? Du interessierst dich doch sonst immer
so,
für mein
nein,
Fahrrad.
Ich habe nur, wie gesagt, diese Menschenaufläufe, als ich eben wieder auf dem Bürgersteig parkte, die sich um dein Fahrrad, kann man das ja nennen, gruppierten und Fotos machten.
Ich habe einen neuen Sattel und er ist weiß. Und weißt du, wie ich den bekommen habe?
Du wirst es mir erzählen.
Ich war beim Fahrradladen und habe gesagt, mein Fahrrad ist platt. Und dann haben die gesagt, ja, das dauert bis nächste Woche, bis wir das machen können. Und dann habe ich gesagt, ach, der Sattel da, den hätte ich auch gern. Hat er gesagt, das ist arschteuer, kostet 60 Euro. Okay, hast du heute Abend. Ist vielleicht auch ein Konzept für andere Dinge.
Ja, natürlich.
Wenn du dir mal eine Mutter mal entfernen lassen willst und die sagen, ja, Termin frühestens im Dezember, sagst du, okay. Und wenn ich die Niere noch mit entfernen lasse, kriegst du einen Termin vielleicht schon direkt.
Ich bin fertig.
Olé! Heute ist alles so laut, ne?
Ja.
Carlo, ich wollte dir was sagen. Ich war nicht im Swingerclub.
Du wirst eine Erklärung haben. Ich hatte eigentlich, ich bin jetzt ein bisschen traurig, ich bin stinksauer im Prinzip, weil ich hatte mit deiner Erklärung oder deinem Mitempfinden, was du dort erlebt hast. Scheiße, umsonst alles.
Aber es kommt noch. Also es ist aber, die Geschichte ist gut. Und zwar hat mich der Besitzer angerufen.
So intim seid ihr schon.
Ja, und hat gesagt, es ginge diesen Freitag nicht, denn er läge mit Nierensteinen im Krankenhaus.
Ach.
Ja, aber jetzt kommt das Happy End der Geschichte.
Der Nierensteine, haben die ein Happy End?
Ja, aber dieses Wochenende könnte ich kommen und da ist sogar Oktoberfest
im Also da kommt man mehrfach dann.
Oktoberfest im Swingerclub.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht.
Mehr geht nicht, nein, nein. Da begrüßt doch mal bitte.
Diese Sendung ist für dich, Stefan Seidler, Abgeordnete des Südschleswigschen, sag mal, das soll ich ganz gar nicht, Wählerverbandes. Das ist der Mann, der jetzt immer alleine sitzt im Bundestag. Also so einen Katzentisch hat der quasi. Guck mal, da geht's schon wieder los,
ja, ne? Rechtzeitig sind die Jungs vom Bau da.
Genau, der hat einen Katzentisch, ich glaube, mitten in der Linken. Und wir denken jedes Mal an dich, wenn du jetzt tagst in deinem Bundestag.
Lass mich einmal probieren. Südschleswiger...
Schleswigscher.
Südschleswigscher Wählerbund. Südschleswigscher.
Nee, Südschleswigscher Wählerverband.
SSW.
So, Freunde können SSW sagen. Hier ist der Mann, der die Glock bereits in der Hosentasche entsichert hat. Carlo von Tiedemann riecht wie 25, hat aber demnächst tatsächlich 78 Lenzer auf dem Buckel. Bis auf die besonders ausdrucksvollen Jahre 85 bis 93 kann er sich auch an die meisten erinnern. Schöner als Robert Habeck, jünger als Alexander Gauland. Carlo von Tiedemann ist da und ich freue mich sehr. Du bist heute hast so ein kritisches Gesicht. Ich mache mich ganz nervös.
Manabana. Nanowski ist die Partnerin vom Mann mit der entzigerten Glocke in der Buchs. Und die glockernde Mann freuen sich sehr auf dich, Pananowski.
Du musst auch nicht so tun, als wärst du gut drauf, weil du bist schlecht drauf. Du bist richtig schlecht drauf und das kannst du auch gleich noch ausleben. Aber bevor wir hier das Wahlstudio eröffnen, mit so ungeprüften.
Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich schlecht drauf bin?
Ich kenne dich jetzt seit fast 70 Sendungen, ne? Ich kenne dieses Gesicht. Der Groll ist hier mit dir reingerollt. Du musst nicht so tun, als wärst du gut drauf. Du kannst auch einfach scheiße drauf sein. Das sei dir.
Ja, ich bin natürlich durch die Wahl und dieses ganze Drumherum und so, das habe ich so mitgenommen, was jetzt auch nach der Wahl passiert, ist für mich peinlich und aufwühlend. Und insofern hast du recht. Ja, okay. Aber das versendet sich ja mit dir. Du bist ja mein persönlicher Sonnenschein.
Wir eröffnen gleich das Wahlstudio mit so ungeprüften populären Behauptungen und so einer Faktensicherheit, wie als wenn Harald Juncker ein A380 steuern würde. Das machen wir später. Vorher wollte ich dich was fragen. Und zwar habe ich letzte Woche Freitag Ben Becker gesehen im Fernsehen bei Ina Müller. Der hat ja Taxi in der Innenseite seiner Unterlippe tätowiert, damit, wenn man ihn irgendwo aufliest, dann muss er nur die Innenseite seiner Unterlippe zeigen und dann wissen die Leute, was zu tun ist. Ein Typ, den du kennst.
Gegen Vorkasse.
Ich war so beeindruckt. Also unter anderem hat er erzählt, dass er mit Udo Lindenberg, ich sag mal, in der Badewanne aufgewacht ist, so zusammen in der Zusammenfassung. Habt ihr ein ähnlich enges Verhältnis? Ich weiß, dass du hast mir schon mal erzählt, dass ihr euch kennt.
Nein, also Ben musst du in die Abteilung sensationell und völlig irre und Wahnsinn und Lebenstier, da musst du ihn reinstopfen, da gehört er hin. Ich kenne ihn nicht so intim, also Pimmel am Pimmel wie Udo und er in der Wanne. Wobei beide ja angeblich noch klappt. Wobei beide, das schneidet sich immer raus, ja. Wobei beide dann noch Platz gelassen haben, damit die Pimmel auch so, für ein paar Mädels, das muss ein Riesenteil gewesen sein. Also nicht der Pimmel, sondern eben die Poolparty. Und,
ach, die Geschichte kanntest du
so,
schon?
Ja, ich kannte sie, die ist auch rum auf der Piste, ob sie nur stimmt oder nicht, aber sie wird hübsch erzählt und hört sich auch toll an. Und Ben ist ein, ich liebe ihn durch seine Nicht-Jesus-Veranstaltung, was macht er alle Jahre wieder? Tingelt er durch große Dome und Kirchen in Deutschland?
Ja,
Judas. Und da ist er fantastisch. Also 2,5 Stunden ohne Konzept und völlig frei und weint und lacht und trampelt und schmeißt sich auf den Boden und grölt und schwitzt und betet und leistet Abbitte. Und das ist unfassbar, dieser Mann. Also für mich ein großer, großer Künstler. Und wie gesagt, ein absolut abgewichstes Tier auf der Piste. Er kann schon mal am Vormittag 10 doppelte Wodka trinken, warum nicht? Also er ist ein Steher, ein gläubiger Steher und ein unbequemer. Er kann gar nicht bequem sein. Die ganze Familie hat ihm ja schon vorgelebt, dass man eben nicht unter normalen Umständen dieses Leben an sich reinlassen sollte. Ben ist hochinteressant. Und ich glaube, ich bin kein Freund von ihm, aber wenn du ihn zum Freund hast, hast du eine Bank. Der Junge ist zuverlässig. Was ist das? Die sind ja jetzt noch lauter. Hast du mal mit der Gewerkschaft geredet? Du bist doch so nah drin an diesen roten Socken der Gewerkschaft.
Nein, das sind fleißige Handwerker.
Ich wollte nur mal die Brücke bauen. Ich wollte die Brücke bauen.
Du bist doch immer so jemand, der so sorgenvoll auf Leute blickt, die Alkohol konsumieren. Machst du dir Sorgen um Ben Becker?
Nein. Okay. Nein, dafür ist er zu lange dabei. Und
ist das ja nicht das Problem, wenn man besonders lange dabei ist?
Nein. Er kann damit umgehen, er kann dosieren und er nimmt sich das, was er zum Leben braucht und hat, glaube ich, auch Verantwortung. Er war ja einmal auf der Schwelle des Todes, wie wir alle wissen. Da war, glaube ich, sogar Age mit im Spiel oder irgendwas ganz Furchtbares. Und aber ich glaube, er hat genug experimentiert, so schätze ich den großen Becker ein. Für mich ist es ein prachtvoller Mensch, wirklich. Also ich finde ihn toll.
Du bist wie so jemand, der so Königshochzeiten kommentiert. Was mir richtig gut gefallen hat, war, dass er bei Inas Nacht war und er ist so in dieser Show aufgegangen. Es gibt immer Leute, die sich distanzieren von dem ganzen Gehabe und daran kranken ja auch manchmal große Galas, dass da Leute einfach nur sitzen und sagen, das ist mir auch zu albern. Und er hat sich da total drauf eingelassen. Das war richtig toll. Also er hat mich als Fan gewonnen.
Ja, gebe ich ihm weiter. Falls er uns nicht hört, ich sehe ihn demnächst mal und werde das tun dann. So, was ist denn hier los? Sind wir in der Großstadt? Guck mal hier. Die ist so. Oh, das ist ein Blaulicht. Nee, das Gelblicht.
Das Gelblicht.
Weil mein Auto steht schon wieder mitten auf dem Bürgersteig und die Leute müssen drüber klettern.
Ja, da kommt er doch gar nicht hin. Das ist doch
ja, aber dass die Menschen jetzt drüber klettern, weil ich heute stehe ich so extrem, dass ich mit allem rechnen muss. Oh, Mann, los, mach weiter.
Na, dann wollen wir mal kommen zur Bilanz des Wahlsonntags. Da so viel los war, würde ich gerne mit dir also Stück für Stück mich vorarbeiten.
Ist
also
kurz.
Dieser Wahlsonntag,
nee,
das glaube ich nicht. Dieser Wahlsonntag aus der Perspektive zweier Menschen, einer davon ist Carlo von Tiedemann und wie gesagt, er ist auf Zinne, also schnallt euch an. Bisschen Struktur. Fangen wir an mit den Wahlgewinnern.
Ja, du bist dran.
Soll ich sagen? Mhm. Vielleicht du, weil du den Wahlausgang richtig getippt hast.
Ja, guck mal rein. Oh, Steffi, jetzt hör auf mit der süffisanten Tante hier. Ich habe bewusst auf die Kacke gehauen. Wir haben ja letzten Donnerstag der gelehrige Podcast-Mitarbeiter dieser wunderbaren Grauzone-Geschichte erinnert sich. Steffi hat mich dann sozusagen dahin getrieben, dass ich mich tatsächlich dafür hergegeben habe, eine Prognose abzugeben und habe dann auch gesagt, für mich ist ganz klar, der Wahlausgang CDU, SPD und Grüne.
Nee, das können wir ja noch nicht sagen. Ich wollte mal gucken, ob du...
Falte mal diese kleinen Zettelchen auseinander. Die hat man sonst als Schwanz unten am Drachen. So klein sind die. Ja, zieh das Tempo mal an, weil damit wir die Wahl abhaken können. Wir haben noch viel vor an diesem Podcast hier. Oh, diese Wahl. Könnte das die Wahl 2021, das werde ich nie vergessen. Oh, muss ich dringen.
Hast du nicht Armin getippt?
Nein, nicht nur. Ich habe mir doch freie Schussfeld erbeten, ne? Ich habe mal Kommunisten erbeten,
CDU,
erwünscht.
SPD, FDP.
Ja.
Was ist denn mit den Grünen?
Nein, ich habe, stell dir mal vor.
Und die Grünen in die Opposition.
Diese Konstellation.
Wie heißt denn diese Koalition?
Kur.
Schwarz. Nee, Quatsch, das ist doch die Belgien-Koalition.
Wenn du das sagst, kauft ihr das ab.
Ja, also ja. Schwarz, Gelb, Rot quasi.
Ja, ja, das finde ich schick. Also die Farbe.
Ja, aber da hast du jetzt mal 100% daneben gelegen.
Ja, mach mal weiter.
Also ich hatte tatsächlich auch daneben gelegen. Ich hatte,
oh, jetzt kommt wieder die Alte. Oh, die hat wieder. Oh,
Armin Laschet hat, ich dachte, der gewinnt die Wahl. Da steht Armin drauf.
Hast du das wirklich getippt?
Ja, habe ich gedacht.
Nein.
Ja, nicht, dass ich das wollte, aber ich dachte, er zieht mal durch.
Donnerwetter. Das war ja noch 3 oder 4 Tage vor seinem, es war ja mittendrin in seinem sogenannten Endspurt.
Genau. Ich habe gedacht, der schafft das doch. Also das war so eine Psychologie, dass ich gedacht habe.
Darf ich unterbrechen? Dadurch hast du mir auch die Brücke gebaut. Es kann sein, hast du ja gedeutet, dass du heute nicht zum Podcast erscheinst, weil du so tierisch im Arsch bist, dass du keinen Bock mehr hast. Ne?
Stimmt.
Ja, genau. Ja, ja.
Gut, also wir haben nicht richtig getippt. Das heißt, du nimmst mich nirgendwo mit hin. Nein. Und ich saug dein Auto nicht aus.
So.
Ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, aber es verändert sich ja so viel, dass man Olaf Scholz jetzt doch vielleicht ganz vorsichtig als nächsten Kanzler anvisieren muss. Ich musste direkt an Elmar Brandt denken, ob er den schon drauf hat.
Oh ja.
Er hat auch schon über Merchandising nachgedacht, ja, sowas wie den Schlumpf.
Ja, der hatte ja den Schröder Schlumpf drauf, ne? Ja. War ja wahnsinnig. Ja.
Aber,
vor allem dieses Lachen.
Na gut, also ich sag mal, die schönsten Bilder haben auf jeden Fall für mich Annalena Baerbock und Robert Habeck geliefert.
Ja, es war ja fast schon ein Akt auf der Bühne.
Als sie sich in den Arm, oder als er sie so in den Arm genommen hat, das war ein schönes Bild. Ja. Jetzt ist Robert Habeck sowieso vermutlich als Vizekanzler im Gespräch. Es gab jetzt auch diesen schönen Film, wo er zur Pressekonferenz kam und so seine Kunstlehrertasche in die Ecke warf. Und also da schwappt einfach Sympathie über. Du kannst nicht anders sagen. Robert Habeck kannst du auch leiden.
Nein, 100%, jawohl.
Genau. Und da sind wir auch schon relativ schnell fertig mit den Wahlgewinnern. Mhm. Wahlverlierer.
Mhm.
Was sagst du?
Nächste Frage. Ich will dir was sagen.
Ja.
Vor dem Hintergrund eines angeknacksten Herzens möchte ich mich auch nicht so aus dem Fenster lehnen, echauffieren und explodieren und den Kinski spielen und so weiter. Was jetzt im Augenblick mit diesem armen Tropf Laschet passiert, dass diese Welt so hundsgemein sein kann, auf dieses rheinische Zwergengewuchs so einzuschlagen, auf ihn drauf zu pissen, das ist wieder für mich ein Spiegel der Gesellschaft. Feige ohne Ende. Jetzt, wo der Mann ganz unten ist, womit teilweise zu Recht, knüppeln alle auf ihn drauf. Und das, er hat mein Mitleid. Armin Laschet hat mein Mitleid. Wer so bedrängt wird und mit Worten geschlagen wird und verhöhnt wird und draufgekotzt. Was seid ihr doch für Schweinemenschen? Armin Laschet hat mein Mitleid. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Ich bin durch.
Für mich hat das, ich finde das ganz schön, dass du das sagst, Karl. Für mich hat das so ein bisschen was von Papa Ante Portas. Den Film kennst du doch.
Oh, 1000-mal gesehen.
Stichwort, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Und so ähnlich kommt mir das vor.
Ich bin durch.
Da kann ich ja jetzt nur noch reden, das ist ja viel geiler.
Yep.
Naja, und dann, also es steht ja immer noch im Raum, dass sich FDP und Grüne an die CDU wenden und die CDU sagt, ihr könnt alles haben, wenn wir zusammen in die Jamaika-Koalition gehen und dass dann noch Markus Söder unser nächster Kanzler wird. Und dann muss ich dir sagen, dann spiele ich in deinem Team, dann tut mir Armin Laschet auch leid. Wir machen jetzt mal einen Deckel drauf auf die Wahlverlierer, ich habe doch noch ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind.
Jetzt kommt es wieder, von hinten gibt es wieder die Peitsche.
Was ich wirklich krass finde, ist, dass diese ganzen Kommunen, in denen die Flut gewütet hat, dass sie immer noch überwiegend CDU gewählt haben. Jetzt sag doch mal, Karl, hör doch mal auf so zu nicken, das ist doch beknackt.
Was? Woran macht das denn liegen? Orakel doch mal. Dadurch, dass Armin Ministerpräsident...
Das ist eine Region, in der immer CDU gewählt wird, ne?
Mhm.
Das ist vielleicht auch einfach Gewohnheit.
So. Wäre eine Erklärung, ja.
Also genau, dass sie gelten. Aber weißt du, du schwimmst da halb zu dem Wahlzelt, weil die Grundschule, in der du früher gewählt hast, die ist nicht mehr da. Oder die ist nicht mehr benutzbar.
Richtig, ja.
Und dann machst du dein Kreuz immer noch da, sagen wir mal, bei der Partei, die einfach sich ans Thema Klima überhaupt nicht dran wagt.
Ja, ja.
Vielleicht ist ja viel Wählengewohnheit. Bei dir doch wahrscheinlich auch, oder?
Ich bin durch. Das ist eine Baumaschine.
Einmal wollte ich doch noch mit dir über die AfD reden.
Du, da kannst du von mir aus wirklich einen Eimer voll Scheiße hinstellen. Für mich ist diese Partei eigentlich reif, dass sie verboten wird, wenn das möglich wäre. Das ist doch, für mich ist das wirklich ein Eimer voller Gülle. Die Menschen und der Inhalt. Und das musst du wegschütten und Sand draufschütten, damit es nicht verdampft.
Aber du bist doch jemand, dem die Herzen zugeflogen sind damals nach der Wende, gerade im Osten.
Ja.
Was ist denn?
Genau.
Du hast doch ein Gefühl für
ja,
die Menschen.
Ja, da war von AfD nichts zu spüren. Und nichts. Du redest mit mir von Anfang der 90er. Da genau. Gab es die AfD noch gar nicht, glaube ich.
Aber was hat man denn dann falsch gemacht? Ich meine, Wahlsieger in Thüringen und in Sachsen.
Vielleicht die blühenden Landschaften von Onkel Helmut. Ich habe keine Ahnung. Zu viel versprochen. Ich nehme an, dass Westdeutschland den Ostdeutschen zu viel versprochen hat und dass die gesagt haben, wir sind nicht eure Mülleimer und ihr könnt uns wirklich mal kreuzweise, weil was ihr versprochen habt, ist ja durch nichts eingetreten. Wir haben keine Besserung, kein besseres Leben und ihr verdient mehr Geld und dadurch wurde das, was eben dann die AfD als Hauptwaffe hat, der Hass geschürt. Und ja, ich glaube, es ist mehr oder weniger eine hasserfüllte Partei, die mit ihrem Hass einfach Seelen fängt. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch nie irgendwo bisher lesen können, der typische AfD-Wähler, der muss ja nicht unbedingt Volksschule haben.
Nee.
Na, eben, ja genau. Mhm. Weil dumme Menschen kannst du leichter fangen durch Versprechungen. Wenn man als sogenannten ehrbaren politischen Munde spricht, dann hängen vielleicht andere an deine Lippe und sagen, alles, was er verspricht, tritt doch ein. Ich habe keine Ahnung. Für mich ist das auch kein Phänomen mehr. Ist eine verdorbene Gesellschaft, die AfD, vor der ich tatsächlich Angst habe, wenn ich an die Zukunft meiner Kinder denke, die jetzt in Sachsen und Thüringen diese Macht plötzlich haben, mitzugestalten. Und ich kann doch nicht mehr nach Sachsen und Thüringen fahren. Das geht doch gar nicht. Weil vielleicht jeder, der vor mir steht, ist ein AfD-Wähler, der bewusst sein Kreuz gemacht hat hinter dieser Partei, die, ich muss ganz vorsichtig sein, weil wer solche Zukunftsbilder schürt und so ein Programm öffentlich macht, das ist unfassbar. Unfassbar. Also da laufe ich wirklich schnell aus dem Ruder. Ich bin schon aus dem Ruder.
Vor allen Dingen, weil die ja nachgewiesenermaßen ganz viel gelogen und betrogen
natürlich,
haben.
Natürlich, ja.
Und das weiß man ja auch.
Ja. Und wenn du diese Alice Weidel gesehen hast in der Elefantenrunde und wenn ich dann denke an die frühen Elefantenrunden, Gott, war das geil. Zuletzt mit Mutti und mit Gerhard.
Ja.
Oh, war das toll, da lacht doch was in der Luft. Und jetzt sitzen da Hansel und Hanselinen und diese ganze die Kraft der Politik, Politik kann ja auch Spaß machen, finde ich mal, die ist raus. Aber die Alice Weidel ist eben die Hexe vom, nehmen wir mal so einen Berg in Sachsen oder Thüringen, die Hexe vom...
Ach so. Irgendwo aus dem Erzgebirge. Wie heißt
ja,
die denn
der Besen aus dem Erzgebirge, ja genau. Obwohl sie ja mit ihrer Freundin, lebt sie nicht auf Mallorca? Nee, ne?
In der Schweiz.
In der Schweiz, ja genau, ja. Aber die Weidel, wenn die schon anfängt, süffisant zu grinsen, dann läuft mir der grüne Geifer links und rechts aus dem Mund. Furchtbar.
Was ist denn der Unterschied zwischen uns und den Menschen ja, auf dem Land in Thüringen oder so? Ich habe mal drüber nachgedacht, dass zum Beispiel meine Kinder ja zum Beispiel mit gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen, also nicht mit mir, sondern die kennen halt Kinder, die gleichgeschlechtliche Eltern haben oder natürlich schwarze Kinder und Kinder aus Afghanistan, keine Ahnung, also die wachsen so auf. Das heißt, die hinterfragen das ja gar nicht, ist das jemand, der fremd ist oder der irgendwie eine perverse sexuelle Orientierung hat, so wie in dem Weltbild der AfD. Vielleicht wäre es mal eine Möglichkeit, so eine Art verpflichtenden Austausch zu geben, dass man, sagen wir mal, nach dem Abi oder nach der Schule einfach mal in die Großstadt muss, in die Westgroßstadt, irgendwie mal schön so jemand aus Thüringen nach Berlin-Neukölln und jemand aus Berlin-Mitte mal schön ins Erzgebirge. Vielleicht einfach dieser Austausch fehlt doch. Da können doch noch so viele Wessis rübergehen und mit den Leuten reden. Das funktioniert ja nicht. Man muss das Leben ja auch mal leben. Man muss ja mal die Leute kennenlernen. Man muss ja mal in einer arabischen Großfamilie Mittagessen.
Wird nie funktionieren.
Oder mal mit schwulen Eltern ins Gespräch kommen oder so. Und ich glaube,
wird nie funktionieren, glaube ich.
Warum denn nicht?
Weil die AfD, ich rede jetzt aus der Sicht der AfD, die sind, glaube ich, diese Damen und Herren der AfD sind von Grund auf mittlerweile so verdorben, dass es Teil ihres Blutes ist. Du kriegst sie nicht mehr hin. Ich glaube nicht, dass du Menschen, die aus Tradition oder aus Überzeugung vor allem die AfD wählen, die sind nicht mehr zu, nicht manipulieren, aber nicht mehr zu überzeugen. Die kannst du nicht mehr abbringen von diesem furchtbaren Programm, das sie fahren.
Aber ich denke ja eher an junge Menschen. Also wenn du 18 bist und fertig bist mit der Schule, dass du mal einen Austausch machen das musst und mal soziale Arbeit in, wie gesagt, in einem anderen Kulturkreis, wenn man das innerhalb Deutschlands sagen kann. Aber es ist ja anscheinend so.
Das ist was Neues für mich. Und darüber kann man nachdenken. Menschen, die eben noch nicht so verbraucht sind und noch nicht eben zu lange eben in dieses Programm reingepresst werden. Das ist eine Überlegung wert, ja. Ja,
so eine Art Frauentausch.
Ja.
Ja. Gut. Carlo, ich möchte mit dir gerne ein anderes Thema anschneiden, weil ich sehe, dass ich dich sonst gar nicht ganz fest in den Arm nehmen muss, weil du einfach aus dieser Wahl herausgegangen bist wie ein gebrochener Mann.
Die kleine Hexe, die Kleine sitzt da und will den alten Mann wieder.
Gestern mit Conny Reimann telefoniert.
Hast du? Toll, ja.
Wollte ich die Nummer zwischendurch
erzählen. Ja, schönes Ding, ja.
Guck mal, und zur Strafe dreht David Hasselhoff ja gerade in Görlitz. dreht irgendeinen Film. Früher war alles besser und jetzt sind wir endlich da, wo wir letzte Woche schon waren. Ich bin so ein bisschen heiser, hörst du das? Aber ich habe mich getestet. Ich habe kein Corona, ich bin einfach nur heiser. Mhm. Wetten, das kommt endlich zurück. Am 6.11. ist es soweit, zusammen mit Michelle Hunziker.
Michelle, mach schnell, ja, genau.
Freust du dich da drauf?
Ja, also, es kann nur ein Abklatsch werden. Also, es ist natürlich, Wetten, das war ja so eine Riesenmarke und all das, was kommt, ist vielleicht ein Märkchen, aber keine Marke.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist so ein bisschen die Liebe und die Verehrung, die bröckelt so ein bisschen, nachdem er sich als Experte bei Bild TV und so hergegeben hat. Ich bin nicht mehr ganz so Fan. Ich habe ein bisschen was über ihn recherchiert, um das wieder zu kitten, das Verhältnis. Und ich habe festgestellt, Thomas Gottschalk ist ein bisschen wie du.
Wieso?
Er gilt so als beratungsresistent, was Moderation anbelangt. Er ist so immer sehr zuversichtlich, sagt so, was soll schon passieren? Und mir fällt schon was ein. Und da habe ich gedacht, das ist doch mein Carlo.
Ist es das schön, was du sagst?
Ja,
für
ist
mich?
Doch schön, oder?
Nein, du hast von hinten rum mir eben einen reingepult.
Nein, jetzt hör doch mal auf. Wie kann man denn mit so
Beratungsver-
hier rein?
Was ist denn beratungsresistent?
Ums andere Mal.
Ich bin noch viel. Ja, aber ich bin noch nicht beratungsresistent.
Also du giltst immer als jemand, Carlo kannst du nichts vorschreiben. Der macht das sowieso, so wie er will.
Ja, das ist richtig.
Ist das nicht beratungsresistent?
Nein. Ich finde, beratungsresistent ist einer, den du wirklich mal sagen musst, da geht es langsam fürs und lassen.
Ach so.
Ja.
Nein, so meinte ich das nicht.
Ja, dann also, ist gut, dann bin ich zufrieden.
Der seinen eigenen Weg geht in der Moderation.
Du hast dich eben so toll hochgefahren, mach nur eben. Nein, das will ich nicht.
Ja, ich bin so traurig langsam.
Nein,
so
du darfst nicht traurig sein. Ja. Ich verehre dich ohne Ende, Bananowski, das weißt du auch. Gut. Wenn ein alter Mann mit meiner Vergangenheit zu einem jungen Mädel das sagt, dann kannst du zufrieden sein, du darfst nie traurig sein, weil du hast mich doch bei dir.
Ja.
Manno,
aber wenn ich dich mit Thomas, stimmt. Jetzt habe ich ihn soweit. Ja. Aber wenn ich dich mit Thomas Gottschalk vergleiche, dann ist es doch wirklich eine Ehre, weil es gibt doch keinen größeren Moderator im deutschen Fernsehen.
Nein, ich finde Thomas nach wie vor unseren Pop-Schalk.
Guck mal, ich habe eine Putzverletzung, habe ich dir schon gesagt?
Du zeigst mir jetzt den Finger.
Ja.
Ach, den kleinen, was ist das denn, eine Putz?
Ich habe den Boden gewischt vor Wochen und jetzt ist da ein Splitter drin.
Und was war denn auf dem Boden, damit du wischen musstest?
Dies und das.
Okay. Übrigens, Hans-Jochen Kuhlenkampf hat sich, der große Moderator, hat sich im Krieg 4 Zehen amputiert, selbst in Russland. Habe ich neulich hier auch gelesen. Ja, der erfroren im russischen Winter und Sibirien und dann hat man jemand Messer.
Alter.
Ja, vom linken Fuß.
Ja, soweit wollte ich jetzt an dieser Stelle nicht
gehen. Na, du willst mal mit Kollegen reden, glaube ich. Also wir sind ja bei Thomas Gottschalk
noch. Nee, und dann wollte ich dir noch erzählen, dass heute der Bond ins Kino kommt.
Ja, großartig.
Gehst du ins Kino dann?
Ja, unbedingt. Den muss ich sehen. 2-3 Stunden lang muss ich sehen, ja.
Ich fasse ihn kurz zusammen und du sagst mir, ob das stimmt oder nicht. Also Daniel Craig ist eigentlich ausgemustert, dann holen sie ihn aber mal wieder raus, weil er muss jetzt noch mal ran, weil irgendwas ist, keine Ahnung, so wie die Bonds immer sind. Und dann macht er wahnsinnig viel kaputt, sammelt ganz viele Punkte in Flensburg, stellt sich dauernd einen rein, steigt über mehrere Frauen rüber, die sterben dann alle und am Schluss ist der böse Mensch weg und Bond hat gewonnen, richtig?
Ja, so vielleicht ein Hundertstel davon würde ich noch schreiben.
Ja, aber worum geht's denn bei Bond immer? Verstehst du den Plot?
Natürlich. Ein Mann rettet die Welt und ballert sich durchs Leben. Und nebendurch knallt er auf der Piste. Das ist eine Baumaschine, das ist ein Betonmixer. Warte mal eben.
Das ist kein Betonmischer. Halt es doch immer so.
Ja. Scheiße.
Aber die Faszination Bond erschließt sich mir nicht so richtig.
Das ist ein modernes Märchen und mit wahnsinnig viel Action und Power und toll. Und kannst du nichts ernst nehmen, da wird eine völlig wahnsinnige Geschichte erzählt, ehrlich.
Aber selbst Daniel Craig, habe ich gestern im Interview gehört, kann sich nicht mehr an den Inhalt erinnern.
Natürlich.
Weil er schon vor anderthalb Jahren gedreht hat, ja. Oder vor zwei sogar fast. Na gut, ja, ich wollte mit dir tatsächlich über Harald Juntke sprechen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Ich wollte das jetzt in letzter Zeit schon ein paar Mal, weil ich dachte, ihr habt euch sicherlich mal kennengelernt.
Oh ja. Also es gibt viele Geschichten über Harald. Ich habe Harald kennengelernt, zu der Zeit, als er im Verdacht stand, eben zu viel zu trinken. Und die ersten Schlagzeilen in der Bild eben ihn in eine gewisse Ecke rückten, in die er auch reingehörte, weil er trank in der Tat zu viel. Und ich gehe jetzt vielleicht in der Abfolge dieser Erlebnisse, die ich mit ihm hatte, ein bisschen durcheinander. Ich fange mal an mit einem Erlebnis, das mir sehr, sehr, sehr viel gegeben hat. Werner Butsch, die Legende der aktuellen Schaubude, der große Redakteur, der eben ein Feeling hatte für Themen, die die Menschen faszinierten, auch dadurch eben auch der Erfolg der Schaubude über 3-4 Jahrzehnte, hat ihn verpflichtet, weil die beiden sich das Du angesoffen hatten über Nächte in Berlin. Und dann kam Harald von immer, wir brauchten Karma. Und hat dann bei uns gesungen, das einzige Mal im deutschen Fernsehen, das war in der Schaubude, hat er einen Song gesungen, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, das letzte Glas. Und wer immer von euch da draußen im Universum die Möglichkeit hätte oder hatte, diesen Song nochmal aufzutun, Juntke singt sein Leben und singt zu, dass er gescheitert ist, das letzte Glas. Ich habe mit ihm so viele Geschichten erlebt, aber eine Geschichte ist auch knallig und amüsant und war für mich ein paar Stunden lang auch so, dass ich dachte, was mache ich jetzt? Schieße ich mich und dann hänge ich mich oder vergifte ich mich vorher? Keine Ahnung wie. NDR 2, ich hatte den Nachmittag und der ging von 13 bis 17 Uhr und Dagmar Berghoff las die Nachrichten und das ist alles schon 40 Jahre her. Harald Juntke spielte in einem Ein-Personen-Stück, in der Hochzeit seiner Fernsehmoderation, spielte er Theater im CCH, genau. Der CCH konnte auch zu einer Theaterbühne umgewandelt werden und da hatte er dann auch 2.000-3.000 Leute, so viel brauchte er immer. Und er kam zu uns, weil irgendeiner ihn überredet hatte, das ist ein gutes Promotion-Teil und der Tiedemann, der ist dir wohlgesungen. Doch, ich kannte ihn vorher schon durch die Schaubude. Und so kam er dann zu mir. Ich habe ihn angerufen und gesagt, Harald, wir, ja, sagt er, okay, ich bin ja in der Nachbarschaft und er wohnt im Jahreshalten. Und er kam dann und stand in der Regie und sagte, ich kann ja nicht Berlinern, hier gibt's ja nichts zu saufen. Ich brauche Champagner. Das war in der Zeit, in der wir alle schon wussten, vorsichtig mit Alkohol und Harald. Und dann haben wir gesagt, oh, alter Mensch, eine Stunde, ich brauche Champagner. Oh Mann, und so. Da kam Dagmar rein und die kannte, ach, Dagmar Berghoff, Mensch, kannst du mir nicht gleich geduzt eine Champagner besorgen? Und Dagmar guckte mich an und wir alle guckten uns an und dann guckten wir Harald an und merkten, wir haben diesen großartigen Entertainer bei uns, aber der tritt nicht auf in dieser kleinen Radioshow, ohne dass er was zu trinken bekommt. Und dann haben wir irgendwie, ich glaube sogar durchs legendäre Funkeck, dann rübergelaufen und haben Shampoos bekommen und dann hat er sich die Flasche Shampoos reingeknallt. Jetzt beginnt die Geschichte. Und dann ist er zurückgefahren, das waren unsere Recherchen, ins Hotel und hat sich dort dann die Kante gegeben. Also die Flasche Champagner, die er, ich behaupte mal, im Nachhinein allein ausgedruckt hat bei uns im Sender, die war die Grundlage und dann ist er um 18 Uhr, so die Recherchen der Bild-Zeitung später, dann ins Theater, ins Kongresszentrum gefahren und um 19 Uhr ging der Vorhang auf und 2.500 Leute saßen im Dunkeln und klatschten frenetisch. Es kam ein Spot auf die Bühne und da hörtest du ein Rumpeln, das ist alles aktenkundig. Und dann kam Harald auf die Bühne und sagte, ist da jemand? Und dann haben die gesagt, ja, dann kann ich ja wieder gehen. Hat sich umgedreht und war weg. Der war weg. Ist nach Haus gefahren, hat weitergesoffen. Der war 5 Sekunden auf der Bühne. Ist da jemand? Ich glaube, dann kann ich wieder gehen. Völlig stramm. Und dann haben die Jungs von der Boulevardpresse angefangen zu recherchieren. Tiedemann hatte ihn angefangen abzufüllen. musste zur Programmdirektion. Es war ja, natürlich, es war der Hammer. Der Hammer. Ich war nun schuld daran. Und natürlich war, wie haben wir das angefangen, ihm Shampoos zu geben? Also es ist schon irgendwie, er war ein lebensgefährlich talentiertes Kerlchen, ein Mördertyp, ein solcher Kumpel und mit seinen großen Rehaugen und der konnte ja, das ist ja das, was wir letzten Mittwoch geredet haben, das Entertainen, der konnte steppen und tanzen sowieso und der war so ein Allrounder und die große Show, die er auch gemacht hat, aber kaum kam Brüderchen Alkohol mit ins Bettchen, dann war lahme Keule, war nichts mehr.
Licht und Schatten, ne?
Licht und Schatten, kann man sagen, jo. Ach, viele Geschichten, aber das ist schon wirklich immer wieder verdammter Alkohol und dann eben dieses Verblühen eines Menschen, wirklich eben noch ganz oben, baff. Und dann kam ja langsam auch dieses Heim und dann die Demenz und das hat aber so
furchtbar. Korsakow-Syndrom oder wie das heißt, ne? Wenn man so gar nichts mehr zusammenkriegt.
Darf ich mal eben ganz kurz aufs Klo?
Ja, natürlich. Okay, da kann ich ja jetzt noch ein bisschen Wahlbeobachtung zusammenfassen, die ich dir nicht mehr antun wollte. Ja. Ich habe mir so viele schöne Sachen aufgeschrieben, aber...
Bin sofort wieder da.
Nee, mach du mal.
Alte Menschen müssen ab und zu mal ihre Puster da Folge leisten.
Ist das so, sagen wir mal... Ich würde es jetzt... Ist es denn die Taktung des Toilettenbesuchs, an der man ablesen kann, wie alt man ist?
Ja?
Weiß ich nicht.
Nein, ich habe keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ich hatte noch eine Nachricht hier geschickt. Hallo Carlo, Philipp hier aus der Oberstraße, weißt du noch?
Ach, nee.
Kennst du einen Philipp aus der Oberstraße?
Oberstraße saß die Redaktion, der aktuelle Schaubude. Das kann ja nichts Gutes bedeuten, aber das hört sich so jung an.
Philipp?
Ich keine Ahnung.
Keine Ahnung. Philipp, tut uns leid, Carlo kann sich nicht erinnern, gib uns mehr Hinweise.
So, ja, genau, sowas. Hm. Ja, in die Richtung müssen wir gehen.
In Bayern, in Günzburg, ist gerade eine Marihuana-Plantage hops genommen worden. Was jetzt an sich nicht so spannend ist, aber die Besitzerin dieser Marihuana-Plantage ist 91 Jahre alt und wohnt in einem Seniorenheim.
Ist so schön.
Und als die Polizei kam, hat sie gesagt, sie wüsste gar nicht, was das ist. Sie hätte die Staude aus optischen Gründen angebaut. Jetzt sag mal, ist das nachvollziehbar? Kannst du dir das vorstellen?
Wir alten Menschen, ist doch geil, ja. Man sollte sie doch nicht der Langeweile hingeben. Dann bau doch ein bisschen was an.
Ihr verarscht uns doch, ihr alten Menschen. Ja, jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, natürlich, ja. Ja, was weißt du, warum wir nebenbei drei Autos fahren und von denen keiner was weiß, warum wir unsere Enkel mit Hunderttausenden zuscheißen? Weil wir anbauen und ernten und weiterverkaufen.
Die Polizei hat dann auch gesagt, ja, guck mal, die alte Oma. Ne? Aber ich glaube, dass das ein ganz hinterhältiger Trick ist, mit dem auch du dich durchs Leben
bringst. Ich habe die alten Schweigepflicht.
Ach so, ist das so eine eingeschworene Community?
Ja, wir Alten halten zusammen und wenn ihr alle wüsstet, wie wir drauf sind, sag ich nur.
Du wirst ja demnächst 78.
Ja.
Hast du schon, also hast du vor, mich einzuladen oder?
Nein, das ist was ganz Tolles. Ich werde am 20. Oktober werde ich 78 und im Altenkreis singen wir dann Volkslieder. Ich darf gar nicht... Oder anders gesagt, ich hatte am 19. Oktober, einen Tag vor meinem Geburtstag, hatte ich eine Anfrage für wahnsinnig viel Kohle. Ich wurde mit Kohle zugeschissen oder ich hätte mit Kohle zugeschissen werden können. Musste aber absagen, weil ich meine Frau eröffnete, am 19. Moment, sagt sie, wann? Ich sage am 19. Oktober, einen Tag vor meinem Geburtstag und gleichzeitig dem Hochzeitstag, denn wir haben ja an meinem Geburtstag geheiratet. Da sagt sie, kommt gar nicht in Frage. Ich sage, warum nicht? Wir sind gar nicht da. Also schließe ich daraus, dass mein geliebtes Julchen für Püppi und vielleicht sogar für unseren Sohn, der dann aus Florenz einfliegen wird, dort studiert die Malerei, mein Nikolaus, dass wir irgendwas unternehmen. Ich bin also an meinem Geburtstag gar nicht da.
Das ist ein romantischer Auftritt.
Wir ziehen zu der Alten und knallen uns das Mari rein.
Ja. Ich habe noch eine letzte Information. Wir machen es heute ein bisschen kürzer. Ich möchte dich, wie gesagt, nicht weiter mit dem Thema Wahl belasten. Doch eine Frage habe. Warst du denn da im Wahl, in ja, deinem Wahllokal? Und war es der erhebende Moment, den du dir erhofft hattest?
Natürlich.
Einmal mündiger Bürger sein.
Einmal, vor allem war ich mit meiner Tochter da, die 18 ist und zum ersten Mal wählen durfte.
Und hat sie die FDP gewählt?
Ich habe ihr versprochen, dass ich weiß, dass sie wählt. Ich bin sehr einverstanden. Aber sie ist nicht so verkommen wie ihr Vater in der Wahl.
Okay, lass mal jetzt so stehen. Also es war schön gewesen. Mhm. Gut, im Sonntagsstart ins Wahlbüro.
Im Sonntagsstart und kam rein mit der Maske und hallo Carlo, Mensch, Alter. Das Schöne war nochmal, was willst du denn? Das war
wie, was willst du denn? Was
willst du denn? Ja, natürlich. Die Jungs da aus dem Wahlkomitee. Was willst du denn? Ich sag, Alter, wo ist die Kabine?
Ja.
Und dann habe ich allerdings ein kleines Gäckchen gemacht, habe gesagt, kann mir jemand kommen und mir helfen beim Wahlzettel?
Ja, und?
Ja, standen sofort, ich hörte Stühle rücken und so, ich sag, bleib mal sitzen, Jungs.
Es gab ja Kommunen, in denen haben die netten Leute im Wahlbüro den Maskenverweigerern die Urne nach draußen getragen.
Geil.
Wir wollten, wie gesagt, das Thema noch nicht nochmal aufreißen. Ich möchte dir noch eine Tiergeschichte mit auf den Weg geben. Und zwar handelt es sich um Skippy, das Sommerlochkänguru aus dem Schwarzwald, ist wieder unterwegs, ausgebüxt, schreibt der Schwarzwälder Bote. Und was ich erstaunlich finde, man muss sich keine Sorgen machen, denn es kann sich anscheinend selbstständig ernähren und hat anscheinend auch so primäre Kenntnisse, was die Straßenverkehrsordnung anbelangt.
Und Messer,
aber es kann für sich selber sorgen.
Messer und Gabel beim Essen?
Das weiß ich nicht genau.
Aber was frisst denn Skippy? Ist das bekannt oder alles, was weg muss? Oder?
Ich nehme an, alles, was weg muss.
Das ist süß, knuddelig.
Also kann für sich selber sorgen, lacht nicht in Flutgebieten, faltet den Wahlzettel richtig rum.
So.
Alles, was man braucht. Ich darf nicht auf.
Wobei ich ja ganz kurz nochmal sagen musste, meinst du, das war Absicht? Natürlich. Von Armin? Der armen kleinen Figur, der Wurst. Der arme Würstchen. Mausi. Ja, der Mausi. Dass er das, ja, ist es alles Vergangenheit. Politische Vergangenheit. Schnee von gestern.
So, das wollen wir an dieser Stelle genauso, wollen wir das hier beenden und das nächste Mal unterhalten wir uns nur über lustige Sachen, aber das nächste Mal bin ich ja gar nicht da. Wir machen ja nächste Woche eine Pause. Tut mir leid.
Zwangsläufig, deine Karriere geht vor.
Nein, ich fahre in Urlaub.
Nein, spontan
eine Woche in Urlaub.
Die Alte ist dabei, eine solche Mörderkarriere zu schieben. Dass ihr sie noch vor Ohren habt. Irgendwann wirst du sie wahrscheinlich nur noch gegen Vorrecherche, ob du überhaupt wert bist, sie zu hören. Dann darfst du sie hören. Aber Bananowski ist dabei, die Leiter des Erfolges stetig weiter.
Aber und das
weiter
musst du dir mal überlegen, weil ich irgendwie weiter, mit dem Regionalexpress weiter, nach Rügen fahre und du mir gerade erzählt hast, dass du auch schon auf Rügen warst und zwar mit dem Learjet der Familie Bauer. Da wollen wir nochmal ganz klar die Verhältnisse nochmal ordnen.
Ciao, Bella.
Tschüss, Karl. We'll be right back.